Schon in 3. Mose 22 begegnen wir strengen Vorgaben, wer die heiligen Dinge genießen oder Gott etwas darbringen will, muss in seiner Lage, seiner Reinheit und seiner Reife ernst genommen werden. Die Vorschriften sind nicht bloß ritualistische Regeln, sondern sprechen von der inneren Realität unseres geistlichen Lebens, von Reinigung, von Zugehörigkeit zum priesterlichen Dienst und von der Reife des Erlebens Christi. Die Frage lautet demnach, wie muss unser Leben beschaffen sein, damit das, was wir als Opfer und Genuss vorbringen, Gott wirklich gefällt? Heiligkeit als Voraussetzung für den Genuss des Heiligen. Das Gebot gegen den Genuss der heiligen Speisen durch Unreine tritt zunächst als nüchterne Vorschrift hervor, doch bei genauer Betrachtung offenbart es eine tiefe geistliche Logik. Heiliger Genuss verlangt ein geheiligtes Beziehungsleben vor Gott. Beobachtet man die Anweisungen, so fällt auf, dass nicht allein äußerliche Rituale gemeint sind, sondern ein Zustand, in dem die Person vor dem Herrn nicht mit Verletzungen, Verschmutzungen oder ungeklärten Bindungen belastet ist. Das Geschilderte spricht von einer Schwelle zwischen dem Profanen und dem Sakralen, an der die innere Verfassung des Menschen darüber entscheidet, ob er am Leben Gottes Anteil haben darf. Von Vers 3 bis 9 sehen wir, dass einem Unreinen das Essen der heiligen Dinge verboten war, es sei denn, er badete sein Fleisch im Wasser, damit er nicht sündige und sterbe. Das heißt, wir sollen Christus nicht genießen, solange wir von Unreinheit befleckt sind, sondern erst, nachdem diese Befleckung gründlich beseitigt ist, damit wir nicht verurteilt werden und geistlichen Tod erleiden. Diese Beobachtung führt zur Deutung, dass Reinigung hier nicht primär juristisch, sondern existenziell gemeint ist. Es geht um die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott, die Beseitigung jener Dinge, die das Empfangen des Christus trüben oder entweihen würden. Es heißt, einer, der solches berührt, der wird bis zum Abend unrein sein. Er darf nicht von den heiligen Dingen essen, sondern soll sein Fleisch im Wasser baden. Die Anweisung zum Baden markiert symbolisch eine gründliche Zuwendung des Menschen zu Gott, eine Reinigung, die nicht oberflächlich bleibt, damit der Genuss des Heiligen nicht zur Ursache von Verurteilung und geistlichem Verderben wird. Aus dieser Einsicht erwächst eine ermutigende Perspektive: Die Heiligkeit, die den Genuss rechtfertigt, ist keine ferne Forderung, sondern die Einladung, in die rechte Gemeinschaft mit dem Herrn zurückzukehren. Nicht das strenge Verbot ist vorrangig, sondern die Sorge Gottes um die Reinheit seiner Beziehung zu seinem Volk. Diese Sorge zielt darauf, dass das, was wir vom Herrn empfangen, uns zum Leben diene und nicht zum Urteil, so bleibt die Erfahrung des Christus frisch, wahrhaftig und aufbauend. Einer, der solches berührt, der wird bis zum Abend unrein sein. Er darf nicht von den heiligen Dingen essen, sondern soll sein Fleisch im Wasser baden. Die Vorschrift zur Reinigung mahnt uns zur Ehrlichkeit vor Gott und schenkt zugleich die Gewissheit, dass Reinigung möglich ist. Wenn unsere Gemeinschaft mit dem Herrn durch Schuld oder Verwundung getrübt ist, bietet die Offenbarung Gottes einen Weg zurück in Reinheit, damit der Genuss des Christus nicht zur Last, sondern zur Quelle des Lebens werde. Zugehörigkeit zum priesterlichen Leben entscheidet über Teilnahme. Die Bestimmungen über den Kreis derer, die an den heiligen Speisen teilhaben dürfen, zeichnen eine klare Unterscheidung. Teilhaberschaft ist nicht zufällig, sondern gebunden an Zugehörigkeit. Es heißt eindeutig, dass kein Fremder von dem Heiligen essen dürfe, und zugleich wird die Situation der Hausgeborenen und der mit dem Priester verbundenen Personen geregelt. Diese Texte zeigen die Form einer Beziehungsgemeinschaft, in der das priesterliche Leben nicht nur ein Amt, sondern eine Wirklichkeit des Daseins und der Gemeinschaft darstellt. Kein Fremder soll von dem Heiligen essen, ein Fremder des Priesters oder ein Tagelöhner soll nicht von dem Heiligen essen. Das bedeutet, dass ein Ungläubiger oder jemand ohne Anteil am Dienst Gottes nicht an Christus teilhaben darf. Aus diesem Befund ergibt sich die Deutung, dass Teilnahme am Christus nicht primär eine Frage äußerlicher Nähe ist, sondern der inneren Identität. Die Aussage, wenn aber ein Priester eine Person mit seinem Geld als Eigentum erwirbt, darf diese davon essen, und seine Hausgeborenen dürfen von seinem Brot essen, verweist auf die rechte Verbindung zum priesterlichen Haus als Voraussetzung. Wer zum priesterlichen Anteil gehört, sei es durch Geburt, durch Ernst der Gemeinschaft oder durch innerliche Aufnahme, teilt das, was heilig ist, wer außen bleibt, steht außer diesem Anteil. Die Konsequenz ist tröstlich und herausfordernd zugleich: Das Heilige ist nicht beliebig zugänglich, doch seine Begrenzung schützt das, was Gott schenken will. Zugleich eröffnet die Struktur des priesterlichen Hauses die Möglichkeit von Gemeinschaft und Einbindung. Es ist ein Ruf zur Echtheit, nicht zur Abschottung. Diese Differenzierung erinnert daran, wie wertvoll und heilsam das priesterliche Dasein ist, das uns als Anteil vor Gott einschließt. Und kein Fremder darf Heiliges essen. Der Beisasse und der Tagelöhner eines Priesters dürfen nicht Heiliges essen. Wenn aber ein Priester eine Person mit seinem Geld als Eigentum erwirbt, darf diese davon essen, und seine Hausgeborenen, sie dürfen von seinem Brot essen. Dass Teilhabe an dem Heiligen an Zugehörigkeit gebunden ist, verweist auf die Tiefe von Gemeinschaft mit Gott, sie schützt und bewahrt den heiligen Genuss. Wer innerlich am priesterlichen Leben teilhat, erfährt, dass das Empfangen des Christus nicht bloß ein Privileg, sondern eine eingehende Begegnung in einer wiederhergestellten Beziehung ist. Annehmbares Darbringen verlangt Unversehrtheit und geistliche Reife. Die Anforderungen an ein annehmbares Gelübde oder freiwilliges Opfer sind hart in ihrer Schärfe, es muss makellos und geeignet sein, ein männliches Tier ohne Fehler. Dies ist mehr als kultisches Pedantentum, es ist ein Ausdruck davon, wie Gott das Gegebene filtert, damit das, was ihm dargebracht wird, seiner heiligen Natur entspricht. Ein Mangel oder eine Beschädigung macht das Darbringen nicht nur ungültig, sondern weist symbolisch darauf hin, dass unvollständiges, verwundetes Leben dem Herrn nicht in der Weise gebührt, wie er es als wohlgefällig annimmt. In 3. Mose Kapitel 22 Verse 18 bis 21 sehen wir, dass ein Gelübdeopfer, ein freiwilliges Opfer oder ein als Friedensopfer dargebrachtes Opfer, das Jehova als Brandopfer dargebracht werden sollte, ein männliches Tier ohne Makel aus dem Vieh, aus den Schafen oder aus den Ziegen sein musste, damit es angenommen werden konnte. Das bedeutet, dass unsere Darbringung des Christus, den wir erfahren und der als Gottes Speise dargebracht wird, ohne Makel sein muss, damit sie angenommen wird. Die theologische Deutung führt in die Tiefe des Christusbildes, das geforderte Bild eines starken, unbefleckten Opfers deutet auf Christus als den vollkommenen, untadeligen Geber unserer Rettung und Nahrung hin. Die Anweisung, das Neugeborene 7 Tage bei der Mutter zu lassen und erst vom 8. Tag an darzubringen, verweist auf eine notwendige Reifephase, ein Heranreifen bis zur Ebene der Auferstehung und fruchtbaren Gabe. Ebenso zeigt die Forderung nach Männlichkeit und Unversehrtheit, dass Gottes Annahme auf Vollständigkeit und Lebensfähigkeit zielt, nicht auf halbherzige Gaben. Dies führt zu einem ermutigenden Schluss, Gott verlangt nicht bloß Reinheit um der Reinheit willen, sondern er verlangt die Wahrheit des Lebens, die in Reinheit, Reife und Fruchtbarkeit sichtbar wird. Wenn unsere Darbringung mit der Wirklichkeit Christi zusammenfällt, ohne Makel, lebensfähig, gereift, dann wird das, was wir dem Herrn darreichen, angenommen und dient dem Aufbau in der Gemeinschaft Gottes. Zum Wohlgefallen für euch soll es sein, ohne Fehler, männlich, von den Rindern, von den Schafen oder von den Ziegen. Wenn ein Stier oder ein Schaf oder eine Ziege geboren wird, dann soll es 7 Tage unter seiner Mutter sein. Und vom 8. Tag an und weiterhin wird es als wohlgefällig betrachtet werden zur Opfergabe eines Feueropfers für den Herrn. Die Forderung nach Unversehrtheit bei einem Opfer erinnert daran, dass Gott das Leben in seiner Ganzheit will, gereift, rein und fruchtbar. Diese Anforderung lädt zur inneren Reifung ein und schenkt die Zuversicht, dass das, was in wahrer Reinheit dargebracht wird, von Gott angenommen und zum Segen für seine Gemeinde verwandelt wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.